ich bin begeistert von Gott, Freunde. Ich bin begeistert von den Prinzipien des Reiches Gottes. Ich habe gerade noch zu Gott, zu Katja gesagt, wir da vorne saßen. Ich liebe das einfach, mit göttlichen Prinzipien unterwegs zu sein, im Leben unterwegs zu sein, Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen. Ich bin ja auch im Business noch ein bisschen aktiv, das liebe ich auch. Da, jetzt habe ich hier noch eine Tasche drin, irgendein Zeugs hier. Ups. Und liebe das. So zu bauen, das begeistert mich. Reich Gottes Prinzipien sind richtig Hammer und deswegen liebe ich das auszuleben und ich finde das richtig cool, dass das überall funktioniert. Die Leute müssen gar keine Christen sein, ja? Du kannst es trotzdem anwenden und du erlebst geniale Segensfrüchte und das kommt zurück und ich liebe das einfach. Egal, ist gar nicht mein Thema heute, wollte ich nur kurz gesagt haben. Herzlich willkommen von meiner Seite, danke für die Einladung, Pastor Tim und der ganze Regionalvorstand. Danke an Andreas und Team für die geniale Gastfreundschaft hier. Ich finde das großartig, hier so ein geniales Haus zu sehen und jetzt möchte ich anknüpfen an das, was Pastorin Mara gesagt hat. Ich möchte starten mit einer bekannten Bibelstelle aus Hebräer 13, die uns ein bisschen auf die Fährte bringt, wo wir jetzt weitermachen wollen, die ihr sicherlich alle kennt und ich möchte sie gerne heute an den Beginn setzen. Hebräer 13, ab Vers 17. Da heißt es, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde. Und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Wow, das ist krass, ein richtig herausragender, herausfordernder, krasser Vers. Und ich glaube, dass es für uns Relevanz hat, dieser Vers heute Morgen. Ja, für dich einerseits, wenn du vielleicht Teil eines Teams bist, nicht selber der Seniorpastor bist, Teil eines Teams bist, aber so zu diesem Leitungskreis dazugehört, hier als Leiter heute Morgen dabei bist, da lesen wir einiges darüber, wie du mit deinem Leiter, deinem Seniorpastor umgehen solltest, was wichtig ist. Aber vielleicht bist du auch selbst der Seniorpastor und bist heute Morgen hier, soll ja durchaus so sein, dass du zu einer Regionalkonferenz kommst, dann kannst du, glaube ich, hier auch einiges mitnehmen, mit nach Hause nehmen, wie du mit deinen Mitleitern umgehen sollst. Und ich glaube, auch darauf bezieht es sich in diesem Vers. Bei uns in der Gemeinde ist es so, wir haben ja keine Ältesten mehr bei uns. Das haben wir irgendwann einfach abgeschafft. Die Gemeinde hat zugestimmt, dass wir das wollen. Wir haben keine Ältesten mehr, die Gemeinde leiten, sondern wir haben eine Gemeindeleitung, die aus mehreren leitenden Pastoren besteht. Christian Knorr, habt ihr gerade schon gehört, ist einer von denen. Petra, ich und Friedhelm als unser Seniorpastor. Er ist der Leiter von uns. Und mein Chef dementsprechend. Und das, was wir im Hebräerbrief hier lesen, das gilt für mich, ganz praktisch. Ich möchte das leben, ich möchte das ausleben im Umgang mit meinem Chef, mit meinem Seniorpastor, mit Friedel. Aber auch möchte ich es ausleben im Umgang mit meinen Mitarbeitern auf meiner Ebene oder unter meiner Ebene, in alle Richtungen möchte ich das gerne ausleben. Schauen wir nochmal rein, was da steht. Insbesondere der letzte Teil des Verses, der hat es in sich. Also, du bist aufgerufen, ich bin aufgerufen, dass wir uns so verhalten sollen, dass diesen Leuten, die in Leitungsverantwortung stehen, ihnen ihre Aufgabe Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn es wäre nicht zu unserem Vorteil. Hammer, absoluter Hammer, was hier steht, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Keinen Grund sollen sie haben zum Seufzen, ihre Aufgabe sollte ihnen Freude bereiten. Wow. Fakt ist, ich möchte anknüpfen, dass das Mara gerade sagt, noch ein bisschen in der Wunde ein bisschen wühlen, bevor wir dann auch sofort wieder rausgehen. Also nur ganz kurz. Aber Mara hat wahr gesprochen gerade, es ist die Wahrheit, die Verantwortung zu übernehmen, die Last des Leidens zu tragen, das kostet dich was, es hat einen Preis, das geht nicht einfach spurlos an dir vorüber. Ich persönlich als Bob, ich liebe das, Verantwortung zu übernehmen. Ich liebe das, was zu gestalten, Dinge nach vorne zu bringen, was zu bewegen. Das ist meine Leidenschaft. Das ist gut, das sollte man tun. Aber ich möchte dir auch heute Morgen sagen, auch aus eigener Erfahrung, leider, Klammer auf, oder Gott sei Dank, weil am Ende ist das ja alles gut, was Gott tut. Leiterschaft ist nicht immer easy. Leiterschaft, Verantwortung zu übernehmen, hat einen Preis. Es ist alles andere als Zuckerschlecken, als ach, so nette Spaziergang, wir machen das mal eben irgendwie schon. Nein, Verantwortung zu übernehmen, kostet dich etwas, hat einen Preis. Und dieser Preis ist nicht gering, es kostet dich viel, manchmal kostet dich sehr viel, manchmal kostet es dich alles, was du hast und manchmal sogar noch mehr, als was du eigentlich hast. So ist es. Es ist die Wahrheit. Es gibt gute Phasen, wo du Träume hast, wo du Visionen hast, wo du sagst, hey, da will ich hingehen, da gehe ich hin in diese Richtung und es läuft. Ja, du surfst so auf dieser geistlichen Welle.
Hammer, ich liebe diese Zeiten, das ist richtig cool. Das sind schöne Zeiten, yeah. Aber es gibt Phasen, die bringen dich an den Rand. Da kannst du nicht mehr, da ist Schluss. Da hast du Dinge, die raufen, die rauben dir die Nerven. Das macht alles tot in dir. Ja, schlaflose Nächte. Es kann sogar passieren, dass deine Lebensfreude bei drauf geht. Und jeder, der ernsthaft Verantwortung übernimmt, also sprich ihr, sonst wärt ihr nicht hier, ihr werdet früher oder später solche Phasen erleben. Die Bibel ist auch voll davon. König David, die Klagepsalmen, ihr kennt das. Paulus, diese Aufzählung, wahnsinnige Dinge, lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Was ihm da alles widerfahren ist, das kann ich gar nicht mithalten, ist unglaublich. Und das alles ist kein Einzelfall. Nein, das sind elementare Bestandteile von Leiterschaft. Es hat einen Preis, es kostet dich alles, was du hast. Und wenn man jetzt so reinschaut von dem, was will man eigentlich? Ja, wir alle kennen ja Leute, ich kenne auch Leute, die in Leiterschaft sind, ihr kennt auch welche. Ich kenne welche aus der Kirchenwelt, wo ich unterwegs bin, ich kenne welche aus der Businesswelt, wo ich unterwegs bin, Geschäftsführer, Leute, die mittelständische Unternehmen leiten, Verantwortung dort übernehmen. Und eins kann ich dir sagen, die meisten Leute, also die ich genauer kenne, von denen kann ich von ganz vielen sagen, diese Leute haben ein hammergeniales Herz. Wisst ihr was? Die wollen das Gute. Für deine Gemeinde, für die Firma, für das, was sie verantworten, die wollen das Gute. Ich kenne ganz wenig Leute, also genauer kenne ich gar keinen, um es genau zu sagen, der sagt, eigentlich will ich was Schlechtes. Ich will eigentlich meinen Egoismus und ich will die Herrschaft hier ausüben und ich will das alles unter Kontrolle haben und so weiter. Nein, die meisten Leute, die wollen was Gutes. Die ich kenne zumindest. Das sind meine Freunde. Ja? Die investieren sich, die wollen das Beste, die opfern ihr Leben für den Auftrag, für die Mission, das Mandat, was sie bekommen haben. Die investieren alles rein. Und es gibt Zeiten des Segens und es gibt Zeiten, und ich kenne die Leute persönlich, es sieht nach außen noch alles gut aus. Auf der Bühne, ja, und die Predigt funktioniert noch. Da kostet es alles, was sie haben und noch mehr als das. Innere Kämpfe, Verzweiflung in dir drin, du weißt gar nicht, wie du das überhaupt noch schaffen sollst. Überforderung, nach außen sieht alles normal aus, aber innerlich totale Überforderung. Innerlich denkst du, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist Schluss. Ein Tröpfchen mehr noch und das Fass läuft irgendwann über. Die Last der Verantwortung ist zu hoch. Fluchtgedanken kommen rein. Ich schmeiße das alles hin. Ich gehe einfach weg. Ich mache einfach was ganz anderes. Starte ein neues Leben. Und es kann einen krank machen. Überforderung, Überlastung. Mara hat ganz viel gerade erzählt, woran sie leidet. Tolle Punkte. Wow. Wie viele Pastoren haben aufgrund von solchen Gründen anderen ihren Lauf nicht zu Ende gebracht? Ich bin noch am Anfang. Ich kann es noch gar nicht sagen, ob ich es schaffen werde. Aber wie viele Leute haben es nicht geschafft? Das erzeugt Ehrfurcht in mir. Ja, Statistiken sagen, Bibelschulklassen, 20, 30 Leute. Wie viele Leute sind nach 20 Jahren noch im Dienst? 2. 28 sind es nicht mehr. Warum? Genau deswegen. Und deswegen ist dieses Thema heute so gut gewählt. Danke, lieber Vorstand. Wie können wir dagegen angehen? Wie können wir die Last des Leitens einander übernehmen, einfacher machen? Das ist das, was wir tun wollen. Wir haben heute einen Auftrag von Gott aus der Bibel, Hebräer 13, genau deswegen. Verhalte dich so, lieber Mitleiter. Verhalte dich so, lieber Seniorpastor. Verhalte dich so gegenüber den Leuten, die Leitungsverantwortung übernehmen, dass es ihnen Freude macht, dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn es wäre nicht zu eurem Vorteil. Ein klarer Auftrag, und ich möchte jetzt ein paar Punkte einfach nehmen und da reinschauen, wie können wir das praktisch umsetzen, was kann dazu beitragen, was kann dazu helfen. Und meine erste Aufforderung an euch, abgeleitet von dem, was der Hebräerbrief uns sagt, was kann das praktisch bedeuten, lautet, sei großzügig. Gott ist ein Gott der Großzügigkeit. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ja vom Anfang an bis zum Ende, ja, so 1. Mose bis Offenbarung, eine Geschichte der Großzügigkeit, ja, Gott, was schenkt er uns alles, er schenkt uns die Welt, wir dürfen hier herrschen, er schenkt uns einen freien Willen, er schenkt uns in der Mitte der Bibel, er schenkt uns Jesus, wow, seinen eingeborenen Sohn, Gott ist so großzügig. Und so sind wir aufgerufen, du und ich, dass wir auch großzügig sind, und zwar im Umgang mit meinen Mitleitern. Sei gnädig, sei barmherzig, sei großzügig im Umgang mit ihnen. Barmherzig mit ihren Schwächen. Ja, gnädig mit ihren Begrenzungen, die sie haben. Leiter haben Grenzen. Sind nämlich normale Menschen, wie du und ich. In Wirklichkeit keine Maschinen oder die irgendwelche Systeme so perfekt funktionieren wie so ein Computer oder so etwas. Nein, es sind Menschen, die fehlerbehaftet sind, die Fehler machen. Auch dein Leiter, auch die Leiter um dich herum, auch die Leiter über dir, auch die Leiter unter dir, sind nur Menschen. Ja, sie sind von Gott berufene Menschen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Sie haben ein göttliches Mandat, aber trotzdem sind und bleiben sie auf dieser Welt Menschen. Der Rest kommt erst in der Ewigkeit. Das dauert noch ein bisschen hin und da haben wir noch was zu tun in der Zwischenzeit. Auch sie sind nur Menschen. Sie haben nicht, ich weiß nicht, ob es noch von Barung für dich ist heute, auf alles immer sofort die perfekte Antwort, weil sie sie nicht haben. Deswegen sagen sie es auch nicht, weil sie es gar nicht wissen manchmal. Ich nämlich auch nicht. Und nicht alle Dinge, die sich ihnen in den Weg stellen, alle Herausforderungen, meistern sie mit Leichtigkeit. Nein, weil es nämlich nicht so ist. Erinnern wir uns, was der Hebräerbrief sagt. Denn es wäre nicht zu eurem Vorteil. Es geht also gar nicht darum, in letzter Linie, dass unsere Mitstreiter, Mitleiter keinen Grund zum Seufzen haben sollen, damit sie irgendwie ein leichtes Leben haben. Nein. Es geht darum, dass es für dich und mich und uns alle und das Reich Gottes und die Gemeinde, wofür wir Verantwortung haben, dass es gut ist. Dass es gut ist für uns, wenn deine Mitleiter keinen Grund zum Seufzen haben, sondern Freude an ihrer Aufgabe. Das ist gut. Es ist gut für dich, es ist zu deinem Vorteil, so die Bibel, wenn wir großzügig mit ihnen umgehen. Großzügigkeit, der großzügige Mensch, was ist das für einer? Es ist einer, der von seinem Charakter her, von seinem inneren Wesen her, nicht an Kleinigkeiten hängt, der nicht auf Schwächen irgendwie rumreitet und Unwichtiges und irgendwie unabsichtliche Fehler von anderen irgendwie raussucht, sondern der darüber hinwegsieht, über diese Kleinigkeiten und unwichtige und unabsichtliche Fehler. Wow, das zeichnet ihn aus, das ist die Persönlichkeit von ihm. Und wenn wir alle unser Bestes geben, genau das zu tun, so ein Mensch zu sein, so eine Persönlichkeit in uns drin zu haben, was würde das mit unseren Mitleitern über oder unter dir, neben dir machen? Was wäre, wenn sie aus diesem Grund, weil du so mit ihnen umgehst, in einem Spirit der Großzügigkeit, wenn du so mit ihnen umgehst, was wird es mit ihnen machen? Und was würde das in der Konsequenz bedeuten für das, was ihr tut, den Auftrag, die Vision, die ihr habt? Was könnte alles passieren, wenn wir das auch mal ernst nehmen würden, was die Bibel sagt und das leben würden? Und zwar bei uns und nicht irgendwelche anderen Leute, sondern wir selber. Für die Gemeinde, für das Reich Gottes, ich wage es mir gar nicht vorzustellen. Ich muss weitermachen, weil wir haben noch viele Punkte. Loyalität kann uns helfen, diesen Auftrag auszuleben. Nummer 2. Loyalität, uns loyal unter und einzuordnen. Wir sehen das in der Bibel, zum Beispiel David im Umgang mit Saul. Der Hammer, ja? David, er wusste schon, er wird König werden, aber Saul war ja noch König zu dem Zeitpunkt. Und Saul versucht, David umzubringen, aber David hat sich trotzdem untergeordnet, obwohl er ihn dann ja auch in dieser einen Situation hätte umbringen können. Er hat es nicht getan, weil er loyal war seinem Leiter gegenüber. Was heißt das, Loyalität? Das heißt, Probleme direkt anzusprechen. Und zwar mit demjenigen, wo es das Problem betrifft, also mit demjenigen, der das Problem hat. Wir reden zu oft über die Leute, anstatt mit den Leuten. Und wir bin ich. Ich tue das nämlich genauso, wenn ich nicht aufpasse und nicht mit Gott unterwegs bin und nicht den Heiligen Geist in mir drin habe und darauf höre, was er mir sagt. So ein einfaches Prinzip. Wir wissen das alle, ihr habt es alle schon gepredigt. Und so oft leben wir es selber nicht. Und großzügig zu sein mit Vergebung. Ich möchte meinen Leitern und Mitleitern schnell vergeben, möchte deeskaliert unterwegs sein und nicht großes Drama veranstalten, wenn irgendwelche Dinge mal anders sind. Was noch? Was noch kann uns helfen, das auszuleben, was die Bibel uns sagt, diesen Auftrag auszuleben? Sorge dafür, lebt so, handelt so, verhalte dich so, dass es ihnen eine Freude ist, ihre Leitungsaufgabe auszuüben und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben. Nummer 3, baue und lebe selber eine Kultur der Ermutigung. Mara hat es gerade schon angespoilert, angeteasert. Das ist das, was wir machen sollen. Eine Kultur der Ermutigung, Mara, so war. Wir sollten großzügig sein, ja, großzügig mit Ermutigung sein gegenüber unseren Leiden. In allen Ebenen, in allen Richtungen. Ihnen Zuspruch geben für ihre Herausforderung, sie stark reden, sie anfeuern, den Lauf zu laufen, den sie laufen sollen. Ich habe mich entschieden, ich als Bob. Ich möchte meinen Chef, Friedhelm, der anscheinend bei der letzten Regionalkonferenz hier war, wie ich gerade gehört habe, ich möchte diesen Menschen, diesen Mann Friedhelm, diesen Mann Gottes, ich möchte ihn anfeuern, seinen Lauf zu laufen, für uns in der Gemeinde, in dem Bund, in der Region, in Deutschland, in Europa, was auch immer er alles so tut. Ich will ihn anfeuern, Friedhelm, go, go, go. Das ist meine Aufgabe, eine Kultur der Ermutigung. Wenn dir was auffällt, was gut ist, dann sprich es aus. Jawohl, es ist ganz einfach. Wir können das nicht so gut, aber es ist ganz einfach, kannst du üben, Kannst gleich direkt üben, direkt heute Nachmittag. Friedhelm zum Beispiel, ja? Egal wo du bist, egal was passiert, wenn du irgendwo bist, Friedhelm, er schreibt dir eine SMS. Hey, Bob, ich wünsche dir, jetzt war ich in Wunsdorf gewesen, ja, vor 2 Wochen. Wer schreibt denn morgens im WhatsApp? Friedhelm Holthüß. Hey Bob, rock die Hütte in Wunsdorf, gib Gas, gib alles und so weiter, ja? So, das ist eine Kultur der Ermutigung. So ist er, der Friedhelm. Hammergenial. Was ist die Liebessprache deines Leiters? Frag dich das mal, wie kannst du ihn ermutigen? Vielleicht ist es, manche Leute haben so Liebessprache, so Geschenke und sowas oder so Gastfreundschaft, du bringst einfach einen Kaffee mit zum Meeting. Du denkst, wow, so einfache Dinge, ja? Einfach einen Kaffee, muss man nicht mal selber machen, gehst auf zur Maschine, drückst drauf, kommt das hier raus, gar nicht so schwierig. Ja, bringst du mit und der Leiter ist ermutigt. Ja, wir bauen eine Kultur der Ermutigung. Oder, was ich was, eine kleine Aufmerksamkeit, eine Ermutigung. Eine Atmosphäre prägen durch solche Gesten, Wertschätzung und Ermutigung praktisch auszudrücken. Gehen wir weiter und schauen mal hinein, was kann uns noch helfen? Diese Aufgabe, die wir von Gott her bekommen haben, ich sage das immer wieder, ich werde es gleich noch ein paar Mal sagen, du hast eine Aufgabe bekommen, nämlich wir sind dazu von Gott berufen, dass wir die Leute um uns herum, über uns, neben uns, unter uns, wir sollen dafür sorgen, dass unsere Leiter das möglichst leicht bekommen, dass sie möglichst wenig Grund zum Seufzen haben. Was noch kann uns helfen, diesen Auftrag von Gott her für uns zu erfüllen? Einheit. Epheser 4, Vers 3, da heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Eine andere Übersetzung, da schreibt das, finde ich wunderbar, dieser Anfang nochmal geschrieben, da heißt es, setzt alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und ich glaube, Freunde, diese Aufforderung, das möchte ich ganz, ganz ernsthaft heute Morgen sagen, und ist nicht lustig nur, sondern es ist auch wirklich ernst gemeint. Das ist eine krasse Aufforderung und die kannst du gar nicht ernst genug nehmen. Setze alles, also alles ist ziemlich viel, setze alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren. Es ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann als Gemeinde. Als Leitungsteam, als Person, die hier in Verantwortung steht. Und ich habe es von vielen Leuten gehört, habe es auch selbst schon miterlebt hier und da, in verschiedenen Situationen, ich bin auch schon ein bisschen länger dabei, wo die Einheit gebröckelt ist, wo es angefangen hat, Risse zu geben in dem Mauerwerk und wo mit der Zeit der Graben zwischen den beteiligten Personen immer tiefer geworden ist. Aber einfach nur so ein kleiner Riss, da wurde es ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und das ist der Tod deiner Gemeinde. Nicht weniger und nicht mehr. So wie es in Genesis 11 heißt, über die Leute beim Turmbau von Babel, die kennt ihr, da heißt es, sie haben so eine Einheit, jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was auch immer sie sich zu tun ersinnen. Und das Gleiche gilt andersrum. Nämlich im gegenteiligen Fall, wenn die Einheit bröckelt in deinem Team, in deiner Gemeinde, dann wird dir als Leiter nichts mehr möglich sein in deiner Gemeinde. Forget it. Egal, was du tun möchtest, dir wird nichts mehr möglich sein. Wir sehen das andere immer so toll. Aber genau das Gegenteil ist nämlich auch der Fall. Einheit ist so kritisch. Wenn die Einheit nicht vorhanden ist, wenn das nicht mehr da ist, kannst du dich auf den Kopf stellen. Du kannst alles richtig machen auf der Bühne. Du kannst alles richtig machen hinter der Bühne. Du kannst alles richtig machen überall. Dir wird nichts mehr möglich sein von dem, was du erreichen möchtest. Einheit ist so kritisch. Ohne sie sind wir handlungsunfähig. Was auch immer du dir zu tun ersinnst, was immer wir machen wollen, wir werden damit scheitern. Deswegen diese klare, diese krasse, diese eindeutige Aufforderung von Gott her, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Und ich will es ein bisschen erklären, Einheit heißt ja nicht, also ganz deutlich, heißt ja nicht, dass du in deinem Leitungsteam immer mit allen einer Meinung sein musst. Darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja auch gar nicht gut. Es lebt ja gerade davon, dass wir uns gegenseitig ergänzen, komplementieren. Guck mal, das Wort komplementieren, komplementär, gegenteilig, komplementiert sich dann wieder. Ja, so ist es nämlich gesagt. ist, dass wir uns gegenseitig ergänzen, komplettieren, vervollständigen, obwohl wir komplementär sind, also gegensätzlich sind, dass wir in einem Diskurs mit These und Antithese zu einer neuen, besseren Synthese kommen, auf die wir alleine hier gar nicht gekommen sind, deswegen brauchen wir genau das gerade, viel bessere Entscheidungen treffen, dass wir die Weisheit der Beteiligten und die Erfahrung der Beteiligten zusammensetzen, zusammen addieren, um etwas viel Besseres zu bekommen, was jeder Einzelne überhaupt jemals hinbekommen hätte, und die besten Entscheidungen zu treffen für das geniale Reich Gottes, was wir so sehr lieben, was wir unbedingt möchten, dass es wächst und größer wird. Und da dürfen wir gerne darüber diskutieren und drum ringen und uns anstrengen. Aber hinter verschlossenen Türen, bitteschön, das sollten wir nicht in der Öffentlichkeit austragen und nicht über andere Leute, wie Maras gerade diesem krassen Beispiel erzählt hat. Das ist unglaublich. So eben bitte nicht, sondern genau eben richtig rum. Loyal zu sein, geschlossen aufzutreten, gemeinsam nach außen. Und ja, solche Diskussionen können über mehrere Sitzungen gehen. Das ist okay. Und nein, du musst nicht am Ende jedes Meetings einer Meinung sein. Ist nicht notwendig. Denn in diesem konstruktiven Diskurs liegt ja was total Wertvolles drin, weil wir ja gerade das Beste brauchen. Und wenn wir es suchen, dann ist es gut, dass wir uns auf die Suche machen, bis wir es gefunden haben und es dann so umsetzen, wenn wir einer Meinung sind, dass es das auch wirklich ist. Aber dann reden wir halt weiter, bis wir einer Meinung sind und bis wir gemeinsam nach Gebet und mit dem Heiligen Geist wirklich am Ende sagen, schlussendlich, jawohl, so machen wir es. Und dann machen wir es auch genauso. Was ist, wenn wir im Leitungsteam Themen haben, wo wir nicht so einfach zu einer gemeinsamen Meinung kommen? Wir sind ja heute unter uns. Reden wir da mal drüber. Ich möchte es unterscheiden. Es gibt Themen auf der einen Seite, die sind ein bisschen wichtig, aber eigentlich nicht so wichtig. Da habe ich vielleicht eine andere Meinung. Habe ich ziemlich oft übrigens. Das kommt öfter bei mir mal vor. Und ich denke, ich würde das anders machen. Aber eigentlich ist es mir egal. Das ist kein Problem. Da sage ich gerne, du, ich sehe es anders. Aber es ist ja dein Bereich, deine Verantwortung. Wir können es gerne so machen, wie du machst. Lass uns zu wichtigeren Themen kommen. Ich kann damit leben, ich supporte dich, ich bin dabei. Ich supporte die Entscheidung volle Kanne. Und ich sage auch nicht nachher, das tue ich mir so wirklich nicht, habe ich ja gleich gesagt. Das gibt es nicht. Ich bin dabei, ich supporte das. Lass uns zu wichtigeren Themen kommen. Und übrigens da nochmal kurz ein Beispiel, eine Erklärung. Was heißt es hier, deinen Leiter zu ehren? Wir fragen immer, wir wollen unsere Leiter ehren. Was heißt das eigentlich? Ich habe ein praktisches Beispiel mitgebracht für so einen Punkt. Mein Leiter zu ehren heißt, auch wenn mein Leiter eine Entscheidung getroffen hat, wo sich nach einem Jahr herausstellt, dass sie eigentlich nicht so gut war, und Klammer auf, ich das natürlich schon vorher wusste, dass sie nicht so gut war, dann heißt für mich, er versteht den Scherz richtig, ne? Dann heißt es für mich, dass ich eben genau ihn ehre, indem ich nicht sage selber Schuld, lieber Mitleiter oder Überleiter, was auch immer. Das musst du jetzt alleine auslöffeln. Sondern mein Mitleiter, mein Seniorpastor zu ehren heißt, ja, vielleicht war die Entscheidung im Nachhinein betrachtet nicht die allerbeste. Aber da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Da bin ich jetzt mit dir dabei. Wir sorgen gemeinsam dafür. Ich bin voll an Bord, dass wir das Ding jetzt gelöst bekommen. Ich gebe alles mit rein und wir werden das hinkriegen. Das ist dein Leiter zu ehren. Das waren die einfachen Themen. Zu den schwierigen Themen, wo ich nicht sagen kann, das ist ein unwichtiges Thema, ist okay, bin ich anderer Meinung und so weiter. Was ist, wenn es Unterschiede gibt bei Themen, die für dich so zentral sind, so existenziell sind, dass du es eben mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst, mit deinem Mandat, was du von Gott bekommen hast und auch wahrscheinlich von deiner Gemeindeversammlung, die dich irgendwie mal gewählt hat oder sowas irgendwie und bestätigt hat, wo du es nicht mit deinem Mandat vereinbaren kannst und mit deinem Gewissen letztendlich nicht in Übereinklang bekommst. Und das ist jetzt erstmal egal, ob du der Seniorpastor bist oder ob du, wie in meinem Fall jetzt, ein Teil der Gemeindeleitung bist, ein Mitleiter sozusagen. Wenn sich hier eine Uneinheit anbahnt und du kommst nicht auf einen gemeinsamen Nenner, dann ist höchste Wachsamkeit angesagt. Ja, wir reden jetzt für die seltenen, für die wichtigen Themen. Dann musst du echt aufpassen. Wenn die Einheit anfängt zu bröckeln, du merkst, das ist manchmal so ein Haarriss, den siehst du fast gar nicht. Du kannst aber drüber pinseln, sieht ja keiner mehr. Tu es nicht. Guck genau, was da passiert. Dann ist es deine Aufgabe, keine Anstrengungen und keine Mühen und keine Kosten und überhaupt nichts, was es überhaupt gibt, zu scheuen, dass diese Einheit wiederhergestellt wird. Was kann dabei helfen? Erstens. Es kann helfen, sich anzustrengen, die Position und die Meinung des anderen wirklich es kommt nicht wirklich zu verstehen. Nein, wirklich verstehen zu wollen. Es geht doch nicht, sie zu verstehen. Es geht nur darum, diesen Wunsch zu haben, es zu wollen. Ich möchte mir als erstes alle Mühe geben. Ich will es wollen und ich werde es auch tun, dass ich es will. Ich will es wirklich verstehen und das ist die erste Grundsatzentscheidung, die ich zu treffen habe. Ich lege erstmal meine eigene Sichtweise kurz beiseite und versuche wirklich, ernsthaft, aufrichtig, mit echtem Gewissen, ehrlich zu verstehen, was sind seine Gedanken. Wie kommt er dazu? Kann ich vielleicht, selbst wenn ich erstmal denke, alles in mir sträubt sich, das kann nicht sein, ich sehe das komplett anders. Was kann ich tun, damit ich vielleicht zumindest bestimmte Aspekte von dem nachvollziehe, auch wenn ich nicht überall seiner Meinung bin? Fang an, erste Gemeinsamkeiten zu suchen, fang an, das zu verstehen, mach dich auf den Weg. Suche das Gemeinsame, gib dir Mühe, hör zu, stell Fragen. Versuch es ernsthaft zu verstehen. Und wenn es nicht ausreicht, macht einen zweiten Anlauf und einen dritten Anlauf. Und gebt euch noch mehr Mühe, dass ihr einander versteht. Nutze die Basisprinzipien der Kommunikation. Schulz von Thun, das lernt man in der Schule, habe ich gehört. 4 Seiten einer Nachricht. Das kannst du gebrauchen. Lies nochmal nach. Gibt so ein kleines Heft für Führungskräfte. Hat nur ein paar Seiten. Muss nicht dieses wissenschaftliche Zeug alle lesen. Ja, ist auch von ihm. Zweitens, helft einander, euch zu verstehen. Manchmal geht mir das so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass ich selbst eine Meinung habe, ja, das kennt ihr auch, ne? Dass ihr selbst eine Meinung habt, das auch ganz genau wisst, aber mir geht es manchmal so, dass ich sprachunfähig bin. Manchmal weiß ich was, auch relativ genau, was ich denke. Ich habe das gerade selbst gemerkt, bei mir in einem komplexeren Prozess mit gewissen Personen. Da wollte ich jemandem ein Feedback geben und was sagen, es war auch ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger, aber ich war nicht in der Lage, meine Gedanken und Gefühle, meine Sichtweise, meine Bewertung zu kommunizieren. Ich habe es nicht. Ich habe geredet, aber ich konnte es nicht auf den Punkt bringen. Ich konnte es nicht sagen. Und vielleicht geht es den Leuten, bei dir, die dein Leiter sind, gegenüber Mitleiter sind, ja manchmal auch so, wie es mir geht. Ja, dann kann ich es einfach nicht besser hinkriegen. Da kann es dann helfen, Fragen zu stellen, zu kommunizieren. Der andere kann dir Fragen stellen, man kann mir auch Fragen stellen und ich kann dann versuchen, besser meine Sprachfähigkeit erstmal überhaupt hinzubekommen, weil manchmal kriege ich es einfach, ich weiß es manchmal selber nicht. Also im Kopf habe ich es klar, aber ich kriege es nicht ausgedrückt. Ich habe manchmal so Wortfindungsschwierigkeiten. Drittens, bete darüber und versuche den Willen Gottes und den Plan hinter dem Ansinnen des anderen zu verstehen und gib dir Mühe dabei. Was ist, wenn wir bei wirklich grundlegenden Themen es nicht schaffen, eine gemeinsame Sichtweise hinzubekommen? Am Ende gilt, der Seniorpastor ist der Boss und am Ende entscheidet er. Wenn es eine Situation geben würde, bis jetzt gab es sie noch nie bei uns, wo ich so grundsätzlich anderer Meinung sein sollte als Friedhelm, das könnte ja theoretisch passieren, wie gesagt, bis jetzt gab es das glücklicherweise noch nicht, und ich sagen würde, so kann ich nicht mehr Teil hier sein, so kann ich nicht mehr mitleiten, das kann ich nicht vor Gott und den Menschen mit dem Mandat, was ich bekommen habe, vereinbaren, dann ist mir klar, Friedhelm ist der Boss und am Ende entscheidet er. Und wenn es keine gemeinsame Zukunft geben sollte, dann gehe ich und nicht Friedhelm. Und da diskutiere ich auch nicht drüber, denn das ist mir sonnenklar. Er trägt die Verantwortung und dann werde ich es sein, der geht. Und zwar geräuschlos und friedlich, nicht noch Leute mitzieht, noch irgendwelche Parteiungen macht und noch redet und macht und tut und so weiter. Denn mein Auftrag ist der, dass kein Schaden an der Gemeinde entsteht. Das ist Pastoralethik. Ich werde die Verantwortung vernünftig übergeben und ich werde für gute Übergänge sorgen. Aber ich hoffe, dass es niemals dazu kommt. Und deswegen sollten wir auch vorher alles versuchen, alles geben. Und ich rate euch sehr, macht alles, was ihr könnt. Nehmt externe Hilfe in Anspruch. Ich liebe das, externe Hilfe. Wir als Gemeinde haben einen externen Beirat. Da sind 3 profilierte geistliche Leiter drin. Manfred Lanz, Scott Wilson, Hartmut Knorr. Ihr kennt einige davon. Die werden wir als erstes hinzuziehen und genau dafür haben wir die übrigens auch. Haben wir auch schon getan in bestimmten Situationen, wo wir mal Themen hatten. Warum? Weil es so wichtig ist, weil wir es nicht zulassen werden, dass sich ein Keil der Uneinheit zwischen uns hineintreibt. Nein, wir werden alles versuchen, um die Einheit zu bewahren. Und dafür sind uns weder Kosten noch Mühe zu hoch. Zum Abschluss möchte ich noch in ein letztes Thema einsteigen, das uns ebenfalls helfen kann und das mit diesem Thema der Einheit verlinkt, verknüpft ist. Es ist quasi der Ackerboden, der gute Ackerboden, auf dem die Einheit wie ein richtig starker Baum perfekt wachsen kann, weil da alles für drin ist, was es braucht. Mare hat auch das schon angespoilert. Dieser Ackerboden ist gegenseitiges Vertrauen. Bei Mara ganz unten, das Basis von dieser Pyramide. Interessant ist, dass man beobachten kann, es gibt Leiter, Führungskräfte, wie Mara sagte, wenn man das Lehrbuch als Maßstab nimmt, die machen alles falsch. Ist nicht in eurer Gemeinde, auch nicht hier in der Region, überhaupt nicht, aber es gibt solche Leute. Die machen alles falsch. Aber interessanterweise haben sie trotzdem eine gute Atmosphäre, motivierte Mitarbeiter und bewegen richtig was in ihrem Team. Und dann gibt es andere Leute, auch nicht bei euch, die alles richtig machen, so wie es im Lehrbuch drin steht, und dennoch ist die Stimmung in ihrem Verantwortungsbereich schlecht, die Mitarbeiter sind frustriert und die Kultur bringt keine Ergebnisse hervor. Scheinbar komisch, aber wie ist das zu erklären? Wenn man hineinschaut, stellt man fest, das ist gar keine Frage von Motivation, von Leidenschaft, von Führungsstil, von all diesen ganzen Lehrbuchsachen ist, sondern eine Frage ist, ob die Leute sich gegenseitig als Leiter vertrauen. Wenn ein Leiter das Vertrauen seiner Umgebung hat, Mitarbeiter, Kollegen, drumherum, rüber, drunter, wenn ein Leiter das Vertrauen seiner Umgebung verstanden hat zu gewinnen und verstanden hat zu erhalten, spielen interessanterweise viele andere Dinge, die, mit denen wir uns so viel beschäftigen, eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Du als Leiter hast nämlich dann etwas erschaffen, was man eine robuste Führungssituation nennen kann. Und das ist ziemlich cool. Dann bist du nämlich immun gegen die ganzen Fehler und die ganzen Dinge, die du falsch machst. Und Klammer auf, wir machen alle ganz Dinge viele falsch, die meisten bemerken wir noch nicht mal. Aber wenn du eine robuste Führungssituation hast, spielt das nicht so eine große Rolle mehr. Es hat nicht mehr so viel Tragkraft, so viel Auswirkung. Nicht, dass man sich nicht entschuldigen soll, nicht, dass uns allen als Leiter Fehler passieren. Uns passieren nämlich andauernd Fehler. Könnte ich euch Geschichten erzählen, das kommt ihr morgen nicht mehr in den Gottesdienst. Seid ihr alle noch hier? Ja? Ja, uns allen passiert das. Und wir merken es manchmal noch nicht mal. Ich kann euch nur von denen erzählen, die ich schon gemerkt habe. Die anderen erzählen euch dann die anderen Leute. Und wir als Leiter sind nicht so hypersensibel, sensitiv und so psychologenmäßig drauf, dass wir alles genau checken und fühlen und so weiter, wie manche Leute es gerne mal hätten oder so. Nein, das passiert einfach so. Die Frage ist nicht, ob Fehler passieren. Die Frage ist, wie schwer wiegen sie? Und wenn du diese Basis hast, diesen Ackerboden, dieses gegenseitige Vertrauen, hast du eine robuste Situation, die dich in gewisser Weise immuner macht oder vielleicht schon sehr immun macht gegen genau diese Dinge. Sie sind eine Art Joker. Dieser Ackerboden ist ein Joker. Und den kannst du gebrauchen und den solltest du haben. Aufgrund des gegenseitigen Vertrauens, wenn du diesen Ackerboden hast, bist du immun dagegen. Gegenseitiges Vertrauen ist einer der entscheidendsten Währungen in jeder Gemeinde. Kommen wir zur guten Nachricht. Eine sehr schöne Nachricht. Es ist so, es braucht gar nicht besondere Fähigkeiten. Es braucht gar nicht abgefahrene Theorien, Kenntnisse, Schulungen, irgendetwas. Nein, Vertrauen und auch das Gegenteil von Vertrauen, also Misstrauen, sind entgegen der allgemeinen Meinung keine emotionalen Phänomene, auch wenn gewisse Gefühlslagen damit verbunden sein mögen. Nein, wenn wir gegenseitiges Vertrauen haben, wenn du das gebaut hast, dann gehen viele Dinge schlicht und ergreifend einfacher. Und manche gehen überhaupt erst dann, wenn du Vertrauen hast. Ein Pastor und Leiter aus einer Gemeinde erzählte mir letztens, als wir am Anfang hier waren, ging alles sehr schwer. Wir haben Dinge versucht, wir haben Dinge nach vorne gebracht, aber es war sehr schwer. Wir hatten sehr viele Leute, die irgendwie ihre Meinung hatten und dagegen waren und es besser wussten und so weiter. Aber als wir über die Jahre das Vertrauen gebaut hatten, haben wir auf einmal viel krassere Dinge gemacht und wir haben es gesagt, die Leute waren mit uns. Wir haben es gemeinsam gerockt, wir sind gemeinsam nach vorne gegangen in großer Einheit. Warum? Weil das Vertrauen da war, der Ackerboden war da und darauf kann dieser Baum einfach viel besser wachsen, weil die richtigen Dinge da drin sind. Dann, wow, das Ding wird richtig groß, wird richtig stabil. Da kann nicht so ein Wind auf einmal kommen, dich umhauen. Weil das Ding ist verwurzelt, diesem guten Ackerboden. Das Vertrauenslevel ist gestiegen. Das gegenseitige Vertrauen ist eine unterschätzte, absolut unterschätzte, aber so entscheidende Währung in jeder Gemeinde, in jedem Team. Der Ackerboden, der diesen Baum wachsen lassen kann. Was kann ich tun, ganz zum Schluss, um gegenseitiges Vertrauen zu schaffen? Was ist der Dünger, den ich da draufschmeißen kann auf diesen Ackerboden? Und was ich jetzt sage, ist für alle relevant. Egal, ob du Seniorpastor bist oder Mitleiter in einem Leitungsteam. Das betrifft uns alle. Nummer 1. Stehe zu deinem Wort. Sei berechenbar. Sei vorhersehbar. Ja, was nötig ist, ist, man nennt das konsistentes Verhalten, also Verlässlichkeit, dass das stimmig ist. Sei charakterlich integer, könnte man auch sagen. Das heißt, das, was du sagst, das meinst du auch so. Und das, was du sagst, so handelst du auch. Alles ist stimmig. Und das baut Vertrauen. Leute fassen dann Vertrauen zu dir. Die Leute in deinem Team schauen auf dich. Ja? Sie schauen genau. Und wenn sie immer wieder positive Erfahrungen machen in genau diesen Punkten, was sagst du, meinst du es so, was sagst du, handelst du so, dann baut sich das Vertrauen in deine Person, in dich als Leiter auf. 2 Missverständnisse, die ich kurz vorbeugen möchte an dieser Stelle. Das zu meinen, was man sagt, heißt nicht, alles zu sagen, was man meint. Das wäre naiv. Als Leiter wird man überlegen müssen, was sagt man, vor wem und wann. Aber wenn du dich entschließt, etwas zu sagen, dann musst du das, was du sagst, auch genauso meinen, wie du sagst. Also, ich will es nochmal einfacher formulieren. Also, du musst nicht jedem immer alles sofort sagen, was du gerade im Kopf hast. Es ist nicht weise, das zu tun. Aber wenn du was sagst, dann sollst du auch genau überlegen, das, was du sagst, ist auch genauso, wie du es meinst. Und so wirst du auch handeln. Dann ist das stimmig. Dann bist du konsistent und die Leute nehmen dich als konsistent wahr und das schafft Vertrauen. Das ist der Ackerboden, den wir brauchen. Zweitens, das heißt nicht, dass man seine Meinung nicht mehr ändern kann. Selbstverständlich darf man seine Meinung ändern. Manchmal sollte man seine Meinung auch ändern. Warum? Die Lage verändert sich, die Situation verändert sich, manchmal schneller, als man das denkt. Und das ist völlig okay. Du darfst deine Meinung ändern, weil sich die Fakten ändern oder weil du schlicht und ergreifend gemerkt hast, dass du falsch gelegen hast und dich vertan hast. Man muss nur sagen, dass man seine Meinung verändert hat. Und wenn man gut führen möchte, begründet man auch, warum. Dann können Leute das nämlich nachvollziehen. Also, steh zu deinem Wort, sei berechenbar, sei vorhersehbar, dass die Leute wissen, woran sie sind. Rede überall das Gleiche und in Klarheit und wurstel nicht irgendwie hinterm Rücken, hinter anderen Leuten rum mit so gewissen Hidden Agendas, nennt man das ja. Das heißt, dem einen sage ich das eine und pushe ihn in diese Richtung, dem anderen sage ich, ja, du, wenn du da in dem Team bist, dann mach nochmal diese Stimme so ein bisschen mit. Das versteht er nicht so ganz, das kannst du so ein bisschen von hinten sozusagen da noch mit reinwursteln. Das ist toxisch für diesen Ackerboden. Da kannst du gedüngt haben, bis der Arzt kommt, und dann kommt dieses Ding da drauf und zusch, alles ist tot, wenn das rauskommt. Und es kommt immer raus. Es kommt eigentlich immer raus. Und dann ist das Vertrauen unheilbar zerstört. Da kannst du nichts mehr bauen. Da kannst du keinen Acker, kannst du keinen Baum mehr pflanzen. Mache den Newspaper-Test. Könnte alles, was du einer bestimmten Person sagst, hinter verschlossenen Türen, im Vertrauen, auch genauso in der Zeitung abgedruckt werden? Nicht, dass du das tun sollst, darum geht es jetzt gar nicht, aber könntest du das tun? Oder würde dann irgendwas Komisches passieren? Mache diesen Test, probier das mal aus mit den Dingen, die du den verschiedenen Leuten sagst. Und gebe nicht dem Wunsch nach kurzfristiger Harmonie nach, dass du die Leute glücklich redest, die sich wohlfühlen, mit denen, die du ihnen persönlich und im Vertrauen gesagt hast, die sich gut dabei fühlen. Denn kurzfristige Harmonie, die du dadurch erzeugst, schafft oft langfristige, tiefgreifende Probleme. Zweitens, steh zu deinen Fehlern und gehe offen mit deinen Schwächen um. Manche Leute können keine Fehler zugeben. Viele denken, wenn ich Fehler mache, vertrauen die Leute mir nicht. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Das Reziproke ist wahr. Es ist sogar so, wenn ich Fehler mache und offen und transparent damit umgehe, wenn ich offen über meine Schwächen und Fehler und Begrenztheiten spreche, dann baue ich damit Vertrauen und zwar ziemlich massiv. Weil Leute wissen, ihm kann ich vertrauen. Auch wenn ich es vielleicht mal nicht merke, nicht mitbekomme. Aber ich kann ihm vertrauen. Wenn der was falsch macht, er hat die Größe dazu auch zu stehen nachher. Er hat die Größe, es zu sagen. Und Leute, es geht nicht um dein und mein Image, es geht nicht um euer Image. Ein guter Leiter weiß, dass das Vertrauen der Leute wesentlich wichtiger ist, als dass man nach außen fehlerlos aussieht. Steh zu deinen Fehlern, geh offen mit deinen Schwächen um und baue genau dadurch das hohe Gut des Vertrauens zu deinen Leuten. So ist es nämlich. Und was du damit aufbaust, ist die sogenannte Souveränität zweiter Ordnung. Das ist viel wichtiger als die Souveränität erster Ordnung, also eine Fehlerlosigkeit, dass du alles richtig machst. Kannst du mal googeln, erzähle ich jetzt nicht so viel drüber. Souveränität zweiter Ordnung. Ziemlich cooles Thema. Drittens, zeige echtes Interesse für die Leute in deinem Team, für die Bedürfnisse und Nöte. So baust du Vertrauen. Wie geht's ihnen wirklich? Stelle Fragen. Hey, wie geht's dir? Und nicht so eine Begrüßung, so hey, wie geht's dir? Und du willst sie einfach gar nicht hören. Viertens, wie baust du Vertrauen? Sei authentisch. Fünftens, was kannst du tun, wenn das Vertrauen zueinander angeknackst ist? Das ist perfekt. Alarm! Genau das Ding, das muss passieren. Dann diese Feuerwehrsirene, die muss angehen. War abgesprochen, ja. Alarm, Alarm! Sofortige Chefarztbehandlung ist angesagt. Das meine ich genauso ernst, wie ich sage. Die Feuerwehr muss kommen, die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr aus Hannover, Münden und so weiter und aus Wunsdorf und aus Celle und aus Hannover, wo auch immer her und aus Kassel, wo ich heute Morgen beim Zug irgendwie stand. Alle müssen herkommen, Chefarztbehandlung, die besten Ärzte herantragen. Alarm, Alarm! Ich kenne Gemeinden, wo das Vertrauen einander angeknackst war, Stück für Stück immer mehr geworden ist, weil Dinge nicht geklärt worden sind und die meisten der Gemeinden, wenn sie noch existieren, ziemlich verkrüppelt. Rede es nicht schön. Es geht nicht um Schönheit, sondern es geht um Klarheit. Kurzfristige Schönheit und Harmonie, weil du es irgendwie drüber pinselst, schaffen langfristige Probleme. Dinge müssen angesprochen werden, gerade dann, wenn das Vertrauen angeknackst ist. Und wenn das Vertrauen angeknackst ist, dann redet miteinander. Holt euch externe Hilfe. Ich habe gerade ein bisschen was so gesagt mit unserem externen Beirat und so weiter. Wir haben so viele, so gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, wir verstehen auch ein bisschen was von miteinander reden. Ja, ich habe auch schon mal Schulz von Thun gelesen und Seminare gemacht und mich beraten lassen. Aber wir brauchen die externe Hilfe, weil wir es selber nicht hinkriegen. Und ohne diese Personen bei uns wären wir nicht da als Gemeinde, wo wir sind heute, vorausgesetzt, wir wären überhaupt noch da. Kämpfe dafür, mit allem, was du hast, das Vertrauen wieder herzustellen. Es braucht Zeit, bedenke das, es wieder aufzubauen. Aber dafür muss die Wunde erstmal desinfiziert sein. Solange noch Dinge da drin sind, die es zum Eitern bringen, da wird es immer schlimmer, wenn du damit wartest. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, es lohnt sich, alles dafür zu geben. Und ich bin so dankbar, dass wir in Wuppertal ein so tolles Vertrauenslevel haben. Das ist nicht selbstverständlich, das ist für mich, ja, wirklich eine Ehre, dabei zu sein. Ich bin dankbar für das Vertrauen, was ich in Friedheim haben darf, in ihn als Leiter. Ich habe ihn kennengelernt, oder viele von euch kennen ihn ja auch schon über die Jahre. Das Vertrauen, was gewachsen ist. Und ich habe mir das vorgenommen, ich möchte dieses Vertrauen, das möchte ich hüten wie mein Augapfel. Da darf nichts drankommen. Und ich bin so dankbar für Friedhelm. Dafür, dass er sagt, dass er auch aus mir zurückgibt und sagt, hey, Bob, dir würde ich mein Leben anvertrauen. Da denke ich, wow, wie krass ist das? Dieser Mann vertraut mir. Das möchte ich bewahren. Da darf nichts reinkommen. Wenn da irgendwas auch nur an Anschein kommt, dann kommt die Alarm, dann kommt der Chefarzt, dann werden wir das so lösen. Das darf nicht passieren. Warum? Weil wir was vorhaben. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Vision, wir wollen was erreichen. In Wuppertal und in Solingen und noch vielen anderen Städten, die ihr noch alle gar nicht kennt. Aber wir werden das tun, weil Gott uns das gesagt hat. Und zu guter Letzt, und dann bin ich am Ende, setze niemals das Vertrauen aufs Spiel. Manchmal als Leiter musst du dich entscheiden. Du bist an einer Weggabelung, links oder rechts. Und du hast die Wahl zwischen zwei sehr schönen Dingen, Pest oder Cholera. Entscheide dich, was möchtest du haben, Pest oder Cholera? Scheibenkleiste, was tue ich denn jetzt? Du hast keine andere Wahl, du musst dich entscheiden. Wenn es eine Weggabelung geht und du dich entscheiden musst, entscheide dich immer für die Weggabelung, die auf das Vertrauenskonto einzahlt. Amen.